Jetzt können wir einsteigen. Ist okay, ich habe alles umgeschmissen heute Morgen. ich finde es voll cool, einfach hier zusammen zu sein, Gottesdienst zu feiern, auch mit den Kindern dabei. Teilweise die kleinen Kinder würden auch wieder hochkommen später. Und ich finde das so eine schöne Sache, so ein Privileg, einfach alle zusammen Gott zu loben, Zeit zusammen in seine Gegenwart zu verbringen. Und letzte Woche habe ich gesehen, ihr habt ja was ganz besonders gefeiert. Ich habe ganz viele Fotos zugeschickt bekommen von den Kindermitarbeitern. Aber wer weiß noch, was letzte Woche war? Das durft ihr nicht vergessen eigentlich. Ihr klingt so begeistert davon. Und weißt ihr, was ich finde es so mega cool am Ostern. Es hat eigentlich gar nichts mit dem Predigt zu tun, aber das Ostern, das endet nicht am Ostermontag. Und ich finde, das ist immer wieder wichtig, uns daran zu erinnern, dass Ostermontag ist nicht das Ende, sondern das Anfang. Und wir dürfen einfach jeden Tag in diesen Auferstehungskraft Jesus leben. Und so dürfen wir jeden Tag das feiern, dass Jesus auferstanden ist. Und das finde ich einfach kraftvoll. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Sarah. Ich arbeite hier in der Gemeinde im Bereich Kinder und Jugend, und Familien. Und das heißt, ich mache oft Kindergottesdienst, ich leite mit die Jugendgruppe und bin für sehr viele organisatorische Sachen auch verantwortlich. Genau, und das macht mir einfach richtig Spaß. Aber ich hoffe, dass das, was ich vorbereitet habe, das hat nicht nur für Familien und Kindern was Interessantes dabei, sondern für die ganze Gemeinde. Ich glaube, wir können alle was daraus lernen. Und diese Woche schauen wir einen Text an, das euch alle wahrscheinlich bekannt ist. Das geht zurück in 5. Mose und das ist die bekannte Schema-Gebet. Wir schauen aber den Teil quasi danach an. Genau, das findet im 5. Mose oder Deuteronomium statt. Ich kann das nicht aussprechen, also 5. Mose, aber dieses Wort kommt aus dem Griechischen, das heißt die zweiten Gesetz. Und durch das Buch geht Mose quasi durch das Gesetz, durch quasi was bis jetzt passiert ist, was Gott bis jetzt gesagt hat, bringt auch ein bisschen was dazu. Aber genau, ich habe gedacht, um einfach ein bisschen zu recappen, was ist mit Israel passiert bis zu dem Punkt, habe ich ein paar Slides mitgebracht. Ich habe auch einen Klicker, dass wir ein bisschen das anschauen können. Also das Erste, die Israeliten sind Sklaven in Ägypten. Damit fangen wir heute an. Genau, die sind Sklaven und Gott schickt Mose, um die Israeliten von dieser Gefangenschaft, dieser Sklaverei zu befreien. Und die sind in die Wüste. Für eine sehr, sehr lange Zeit, sind nämlich 40 Jahre in die Wüste, weil die haben nicht immer Gott gehorcht, die haben nicht immer das gemacht, was die eigentlich sagen wollte. Und Gott hat gesagt, so, hey, diese Generation sieht nicht das verheißene Land, sondern erst die nächsten Generationen. Dann, jetzt sind wir hier. Wir stehen kurz davor, in diesem Land einzugehen, das Gott die Menschen, die Israeliten versprochen haben. Und ich habe mich ein bisschen Gedanken gemacht, so was ist eigentlich passiert in der Zeit, in denen die in diesem Wüste war. Und ich glaube, die haben voll gelernt, von Gott abhängig zu sein. Also das fing alles damit an, dass die Ägypten verlassen und dann kommen die Soldaten hinterher und die stehen zwischen Soldaten und einem Meer. Und die sind so, okay, krass, was machen wir jetzt? Und Gott, der schiebt die Meer einfach zur Seite und die dürfen durchgehen. Und dann irgendwann sind die verloren und die wissen nicht, wie die gehen können. Und Gott kommt als Feuersäule und zeigt die den Weg. Und dann haben die Hunger und Gott versorgt die mit Essen. Und die lernen voll dieses Abhängigkeit von Gott, dieses, ja, deren Need für Gott. Und die stehen kurz davor, in diesem verheißenen Land zu gehen. Und in Exodus steht, dass das dieses Land in Milch und Honig fließen wird, dass es das ein Land ist von Überfluss, dass ein Land ist von Versorgung. Genau, und kurz bevor die in dieses Land eintreten, spricht Mose diesen Versen. Und Das ist diesen Versen. Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herr, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Heute verpflichte ich dich, dieses Gebot. Du sollst sie in dein Herz schreiben, du sollst sie deinen Kindern einprägen und sie wiederholen. Rede davon, wenn du zu Hause bist oder unterwegs, wenn du schlafen liegst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden und sie zur Erinnerung auf deinen Stirn tragen. Schreibe sie auf die Torpfosten deines Hauses und genauso wie an die Türe ihrer Stadt. Ich habe diesen Vers jemand weitergegeben und ich glaube, da hat das wahrscheinlich ein bisschen zu ernst genommen und wir zeigen euch jetzt ein kurzes Video dazu und dann geht's weiter mit dem Predigt.
Du Erwin, ich muss dir mal was erzählen.
Ja, was nachher?
Also, die Sarah, kennst du die?
Ja, die kenne ich. Die ist von dem Kindergottesdienst, gell?
Ja, genau. Und die hat neulich gesagt, wir sollen das Gesetz an die Tür malen.
Echt? So was hat die gesagt?
Ja.
Ja, was nachher für ein Gesetz?
Ja, also das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich bin ja ein kluger Affe und ein Lieber noch dazu. Ich mach das jetzt.
Ja, wie willst du noch das machen?
Ja, pass mal auf. Also, ich habe mir einen Stift.
Ja, das sehe ich, einen Stift. Und was machst du mit dem?
Ja, pass auf. So. Kannst du es lesen?
Das.
Genau das.
Ja, das Gesetz.
Ja, genau, das Gesetz. Da wird Sarah sich aber freuen. Das ist eine gute Idee.
Ja, super hast du es gemacht, Monkey.
Für die, die neu im Vineyard sind und nicht seit Corona dabei seid, ein bisschen Kontext. Monkey war immer wieder zwischendurch in unser Online- so Livestream-Gottesdienste. Und wenn ihr noch mehr Monkey-Videos anschauen wollt, dann gibt die überall auf unser YouTube-Kanal. Ich glaube, da gibt es sogar abgesonderte Videos, wo du nur diesen Clips schauen kannst. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Monkey das Gesetz auf seinen Torpfosten schreibt. Aber Jessi, ich weiß nicht, wie sehr du dich gefreut hast, nach du geputzt mussten. Aber ich finde es spannend, das Monkey-Video sowieso, aber das Bibelvers, dass gerade bevor die in diesen Land gehen, wo irgendwie in diesem Land wir viel anderen Götter verehrt, die werden wahrscheinlich oder hoffentlich nicht, aber es gibt die Möglichkeit, dass die abgelenkt wird und oder dass die irgendwie die nicht mehr so abhängig sind von Gott. Und ich habe mich so vorgestellt, dass vielleicht ist es so, dass Gott will die erinnern, dass, was für ein Privileg das ist, Gott nachzufolgen. Dass die Eltern ihren Kindern sagen können, so weißt ihr was, als wir in Lebensgefahr waren, hat Gott uns gerettet. Als wir verloren waren, war Gott für uns ein Weg. Als wir Hunger hatten, hat Gott uns versorgt. Und dass durch dieses Zeugnis, durch dieses Erzählen von den Eltern, dass die Kinder auch Gott näher kommen. Ich bin selber in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich war mit 13 dann getauft. Und ich habe irgendwie bis meine 13. Lebensjahr ungefähr immer gedacht so, was kann Gott irgendwie mit mir machen? Ich habe keine krassen Bekehrungsgeschichte, ich habe keine krassen 1,80, Gott hat ja alles geändert in meinem Leben und eigentlich, ja, das ist irgendwie schön und gut und okay, aber niemand wird sich bekehren von meinen Geschichten. Niemand, wenn ich gehe und sage so, ja, ich bin Christ, weil meine Eltern so Christ sind, das ist nicht so der spannendste Bekehrungsgeschichte. Und das hat sich dann in den Jahren geändert, aber darauf will ich irgendwie hingehen gerade, ist, dass ich bin jetzt mehr als je zuvor überzeugt, dass Gott, dass seine Treue zu Familien, dass seine Treue über Generationen, das ist so ein krasses Lebensgeschichte und das ist nicht weniger als eine andere Lebensgeschichte, das ist nicht anders als ein anderes Zeugnis, sondern wie krass ist es, dass wir sagen können, manchmal so, Gott war meine Eltern treu und mein Großeltern treu und meine Urgroßeltern treu und der ist mir immer noch treu und der steht bei mir durch Generationen. Und ich habe gedacht, ich frage euch mal, bisschen interaktiv, bin ja Kindergottesdienstleiterin öfters, ob ihr erstmal, ich sehe schon eure Gesichter, es ist nicht so schlimm, erstmal die Leute, die Gott irgendwie als erwachsen oder später im Leben und doch dieses so 1,80 crazy lebensverändernde Geschichte mit Jesus erlebt habe, ob ihr kurz die Hand einfach heben können. Ich kann bei beides irgendwie meine Hand heben, also ich mache mit. Voll cool. Und wer hat das Glauben von ihren Eltern irgendwie von Kindheit erzogen bekommen und ihr seid in diesen Glauben auch eingetreten? Voll cool. Und ich denke, gerade das zeigt uns ein Zeugnis. Gerade das zeigt uns ein Zeugnis, was für eine Wichtigkeit Familien und Glauben hat, dass Gott Sachen weitergibt, dass Gott treu ist über Generationen. Und ich habe euch einen Poster mitgebracht. Es ist ein bisschen klein und auf Englisch. Aber Daniel hat das mir zugeschickt und hat das auch in unser Büro aufgehängt. Und ich glaube, es zeigt, dass schon ein bisschen was krass ist. Da steht, dass nur 25% die Kinder, die in Gemeinde aufwachsen, bleiben auch in Gemeinde. Und diese Statistik war mir irgendwie heftig. Ich habe das dann bildlich für euch ausgemacht. Das ist sehr, sehr wenig. Und ja, ich habe mich überlegt, ich war so, meine erste Reaktion war so, ja, der Poster wird von einer Amerikaner verfasst und das ist aus den USA und die Statistik kommt aus den USA und in Deutschland sind wir sicher doch viel besser, aber nicht. In Deutschland sind wir nicht so weit hinterher. Und die Leute, die in diesen blauen Box umgerahmt sind, die sind die Leute, die wieder zu Gott finden. Nur 6% von diesen 75% kommen wieder zum Glauben als Erwachsenenalter, statistisch gesehen. Das fand ich viel zu krass. Das fand ich viel zu wenig. Und ich denke, wir müssen schauen, dass wir unseren Kindern, dass wir unseren jungen Menschen diesen Erbe zeigen, dieses Treue, das Gott über unser Leben gezeigt hat, dass wir das weitergeben können. Und das sage ich nicht nur zu Eltern. Ich bin auch keine Eltern selber, also ich sage das nicht nur zu euch Eltern, sondern jeder, der in Gemeinde ist, ist ein Vorbild. Jeder hat eine Rolle in die jungen Menschen in unseren Gemeinden, in deren Leben. Die schauen auf uns und es ist so wichtig, dass wir da wirklich gute Vorbilder sein können, dass wir wirklich zeigen können, so was hat Gott in mein Leben gemacht und warum ist es wert, dieses Gott nachzufolgen. Und wir schauen nochmal in den Bibelversen zurück und ich will ein paar Sachen ein bisschen klarer stellen. Das Erste, das Mose sagt, ist, der stellt es wirklich klar, wer Gott ist. Dass der der Einzige ist und dass wir ihm gehören und dass wir ihm loben sollen. Und ich sage, was ein bisschen kontroversiell ist, ich habe es Daniel gerade gesagt, der war so, es geht um deine Anstellung, ja? Und ich war so, ja gut. Es geht mir gar nicht um Vineyard München. Es geht mir nicht darum, dass möglichst viele Familien und möglichst viele Kinder im Vineyard München bleiben. Ich liebe Vineyard. Das ist für mich mein Zuhause und das ist für mich, wo ich wohlfühle. Aber das ist nicht die einzige gute Gemeinde. Das ist nicht die einzige Gemeinde, der Gott nachfolgt. Und ehrlich gesagt, wenn ich ein Kind habe bei mir im Jugend- oder bei mir im Kindergottesdienst, der sagt so, hey, ich will Jesus nachfolgen, ich will mein Leben mit Jesus bringen, aber ich will das in diesen anderen Gemeinden machen, weil da habe ich Freunde oder da habe ich einen Mentor oder keine Ahnung, dann will ich das mit die feiern. Weil es geht mir nicht darum, diese Gemeinde zu bauen als Vineyard München, sondern es geht mir darum, Gottes Leib auf die Erde zu bauen, Christi Leib auf diese Erde zu bauen. Und das will ich einfach voraus klarstellen, weil ich denke, das kann sehr schnell werden, dass so irgendwie, wir fangen an zu sagen, so ja, also wir wollen nicht, dass Kindern und junge Menschen die Gemeinde verlieren. Und wenn wir sagen die Gemeinde, dann denken wir an unsere Gemeinde. Das ist nicht der Punkt. Aber Mose geht weiter und da steht, das sagt, wir sollen Gott mit unserem ganzen Herzen, kann ich das, nee, wir gehen, kannst du wieder zum vorderen Bild gehen, weil das ist jetzt irrelevant. Das sagt dann, wir sollen Gott mit unserem ganzen Herzen, unseren ganzen Seele und unseren ganzen Kraft lieben. Aber was bedeutet das wirklich? Wie schaut das für uns aus in unserem Alltag? Habe ich mir auch gefragt. Wie sieht das auch für mich auch? Wie sieht das auch, sorry, kurz atmen. Wie sieht das aus auf meinem Arbeitsweg oder wenn ich in der U-Bahn sitze? Wie sieht das aus, wenn ich nach Hause komme und mich entspannen will? Wie sieht das aus, wenn ich zum Beispiel mit Familien in die Gemeinde rede? Wie sieht das aus, dass ich Jesus liebe und dass ich ihm nachfolge mit meiner ganzen Kraft, meiner ganzen Seele und meinem ganzen Herz? Und eine von den Empfehlungen, das an diesem Poster war, war quasi jede Woche 5 Abende der Woche Abendsessen mit die Familie zu essen und eine geistliche Erlebnis zu Hause zu haben und du sollst mit deinen Kindern dienen in die Gemeinde und das klingt alles irgendwie so viel. Und ich will hier ganz klarstellen, ich bin nicht eine Mutter. Ich wohne in einer WG mit 2 anderen christlichen Mädels. Ich weiß nicht, wie das ist, ein Zeugnis zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, wie schwierig das sein kann. Ich weiß eigentlich nichts davon, was ich rede, außer was ich in der Bibel lese. Ich bin die wenigsten qualifizierte Person, diesen Predigt zu halten, außer dass es liegt mir voll am Herz, dass es mir so wichtig ist und dass die nächsten Generationen mir nicht egal ist. Ich weiß nicht, wie ihr eure Zeit quasi nutzt mit anderen Leute, die nicht christlich sind, ob das deine eigenen Kindern ist oder für mich wäre das meine Geschwistern wahrscheinlich, die auch nicht christlich sind. Aber meine Mama hat oft gesagt, als wir Teenager waren, dass sie zu Mama-Taxi wird. Dass sie die ganze Zeit ihr Leben verbracht hat, mich und meinen Brüdern hin und her zu fahren und irgendwie zu den nächsten Club und die nächsten Veranstaltungen und die nächsten Event und keine Ahnung und dass sie nur die ganze Zeit im Auto saß mit uns. Und ich habe mich gefragt, wie sieht diese Zeit aus? Und manchmal war das so bei uns, dass wir alle unsere Kopfhörer reingestopft hat und meine Mama hat gefahren und wir haben Musik gehört. Und eigentlich denke ich so, wie traurig ist das? Und weißt du, es steht da, dass wir sollen über Gottes Liebe, Gottes Gesetz reden, ob wir zu Hause sind oder unterwegs. Und was wird das ändern in unserem Leben, wenn wir nutzen diesen Zeit, wo wir als Familie irgendwo hinfahren, nicht um irgendwie ein Hörbuch oder ein Podcast oder Musik anzumachen, sondern so, hey, was hat Gott in mein Leben heute gemacht? Das muss nicht so eine 10 Minuten langes Predigt sein. Das kann einfach so, okay, wie habe ich Gott erlebt? Genau, oder so gemeinsam beim Tisch, beim Essenszeiten. Wie wird es aussehen, wenn anstatt irgendwie, keine Ahnung, was zu reden, dass wir sagen so, hey, wir nehmen diesen Zeit, wo wir als Familie oder für mich als WG oder keine Ahnung, wenn wir nutzen diesen Zeit, nicht so irgendwas zu reden, sondern zu sagen so, hey, wie war Gott mir treu? Wie hat Gott einen Unterschied in mein Leben gemacht? Weil ich bin davon wirklich überzeugt, dass wo mein Herz davon voll ist, dazu rede ich. Und wenn ich meine ganzen Zeit, meine ganzen Herz, meinen ganzen Gedanken voll machen von für mich ist das halt Podcast sehr oft, dann rede ich darüber. Aber wenn ich meine Herz voll mache von so Dankbarkeit und Hingabe zu Gott und Bibel und Gottes Liebe für mich und was der in mein Leben macht, dann rede ich das auch mit meinen Geschwistern oder mit Menschen um mich herum, die vielleicht Jesus nicht kennen. Und das macht einen Unterschied in meinem Umfeld. Ich habe mich gefragt, die Teenager, die hier sind, wisst ihr, wie eure Eltern zum Glauben gekommen seid? Habt ihr das jemals nachgefragt? Habt eure Eltern das gesagt? Weil das ist nicht einfach irgendeine Geschichte, das ist deine Geschichte. Das ist deine Erbe und das darfst du nehmen. Und das ist so wichtig. Und ich glaube, das steht dann, wenn wir schlafen gehen oder wenn wir aufstehen, sollen wir mit Gott unterwegs sein. Fällt mir schwer. Das Erste, was ich mache im Tag, ist nicht unbedingt mein Bibel aufschlage, sondern den Wecker an mein Handy ausschalte und dann denke, Handy. Und dann irgendwas durchscrollen oder schreiben oder E-Mails nachschauen oder keine Ahnung was. Und ich habe irgendwie immer gedacht, irgendwann wache ich auf und das hat sich geändert. Irgendwann wache ich auf und plötzlich bin ich Christin pur. Also, keine Ahnung. Und es ist mir wahrscheinlich viel zu spät in mein Leben dann eingefallen. Das passiert nicht einfach so ein Morgen, dass ich wache auf, sondern das passiert, weil ich mich dazu entscheide. Das passiert, weil ich entscheide, mein Leben zu ändern, das eine Priorität zu machen. Und ich sage das alles nicht, weil ich gut darin bin. Ich hoffe, das kommt rüber, weil das bin ich nicht. Aber ich sage das, weil es mir wichtig ist, dass ich nicht in 10 Jahren aufwache und immer noch in den gleichen Platz in meinem Leben bin, wie ich jetzt bin. In den gleichen Platz in meiner Beziehung zu Gott bin, in dem ich jetzt bin. Und das ändert sich nur, wenn diese Versen, wenn dieses, was Mose sagt, dass wir dran denken sollen, dass wir darin leben sollen, in diesem Gesetz und diesen Liebe Gottes, wenn wir das wirklich für uns annehmen. Das steht dann, und das Teil ist ein bisschen spannend, dass wir die Gesetze auf unsere Stirn schreiben sollen, an unser Handgelenk, an unser Herz. Als ich für diesen Predigt nachgeschaut habe, habe ich gelernt, dass das haben die Juden tatsächlich gemacht, dass die so Boxen um den Kopf gebunden hat. Vielleicht hätte ich das vorher wissen sollen. Aber ich würde das nicht jedem empfehlen. Ich glaube nicht, dass wir alle das machen sollen ab jetzt. Das wird nicht so meine Theologie. Aber ich glaube, das unterstreicht es wirklich, wie wichtig das ist. Was für eine Priorität das sein soll, was für eine Priorität das in meinem Leben haben soll. Und ich habe mich gefragt, wie sehr bin ich das Wort Gottes hingegeben? Wie sehr ist das für mich dem Punkt in meinem Leben, wo ich bin bereit, komisch auszuschauen, wo ich bin bereit, auszustechen, weil ich Gottes Wort liebe? Und ich glaube, nur wenn wir bereit sind, anders zu sein, macht das einen Unterschied in Generationen. Ich glaube, Gott ist uns treu, wenn wir ihm treu sind. Ich sage das alles, gerade weil es mir so wichtig ist, dass die nächsten Generationen nicht zu 75% Beziehung mit Gott verlieren. Also 75% die nächsten Generationen. Und ich sage das, weil es mir so wichtig ist, dass Menschen eine lebendige Beziehung zu Gott haben und dass die Kinder in unserer Gemeinde wirklich wissen, dass Gott sie liebt, dass die wirklich in diesen Beziehungen zu Gott leben. Und euch hier, die Eltern sind, ich glaube, das ist sehr klar gemacht, dass ihr eine besondere Berufung habt auf eure Leben. Dass eure Hauptmissionsfeld zu Hause ist, dass eure Kinder eure Berufung sind. Aber ich glaube, uns alle anderen, ob wir Kinder haben, die schon Erwachsenen sind, oder ob wir noch keine Kinder haben, oder ob wir selber Jugend oder Kindern sind, das ist genauso für uns eine Berufung. die Eltern zu unterstützen darin, die im Gebet zu halten, für die Kinder und die Jugendlichen in unserer Gemeinde zu beten. Die nächsten Generationen dürfen uns wirklich nicht egal sein und wir müssen anfangen, dafür zu beten. Und zum Beispiel, also mein erstes Beispiel war, die Kindergottesdienst nicht als Kinderbetreuung zu sehen, nicht als irgendwie was Lustiges, das unten passiert, so dass wir einen guten Gottesdienst haben können, sondern das ist, was das einen Unterschied macht in deren Leben und wirklich einen ewigen Unterschied macht. Dass wir dafür einstehen, dass wir für die Kindergottesdienstleitern auch einstehen. Dass, ich finde es so wichtig, dass die Jugend in unserer Gemeinde Vorbilder in uns haben. Dass die uns auch anschauen können und sagen so, hey, es ist nicht irgendwie langweilig oder was das nur für Alten sind, sondern die schauen uns an und denken so, nee, ich will mit Jesus unterwegs sein, ich will dazugehören. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir auch für die Eltern beten, weil das ist so eine krasse Prüfung, dass die auf ihre Leben haben. Und das ist nicht einfach. Ich möchte langsam zu Ende kommen. Und ich glaube, das, was ich gesagt habe, das hat ein paar schwierigere oder ja, vielleicht hartere Themen. Und ich möchte euch ermutigen zu Ende, dass vielleicht fühlst du dich gerade, dass du irgendwie versagt hast oder dass du das nie machen kannst. Und ich will dir sagen, so, das stimmt nicht. Egal wie sehr du deine Kinder liebst, egal wie sehr du deine Geschwister liebst, egal wie sehr du dafür einstehst, ich kann garantieren, Gott liebt die so viel mehr. Und die stehen so viel mehr an Gottes Herz und das ist auch seine Ziel für die. Und du arbeitest nicht alleine, sondern du arbeitest in Partnerschaft mit der Gott, der alles geschaffen hat. Und das soll dich stärken. Und das andere ist, wenn du vielleicht, ja, ich weiß, für meine Eltern, die haben 7 Kinder und 5 davon sind nicht gläubig. Und ich glaube, manchmal haben die das Gefühl, dass die versagt haben. Und was ich dir zusprechen will, ist, das gibt Gnade. Und so viel Gnade im Überfluss. Du hast nicht versagt, sondern vielleicht ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ganz zum Abschluss lese ich aus Psalm 78, weil das ist ungefähr gerade das, was im 5. Mose steht. Und ich fand die Worte einfach sehr ermutigend. Es steht: Höre mein Volk auf meine Weisungen. Spitzt eure Ohren, ich habe etwas zu sagen. Ich will meinen Mund auftun und in Gleichnissen reden. Geheimnissen vom früher will ich verkünden. Wir haben davon gehört und es ist uns bekannt. Schon unsere Eltern haben es weitererzählt. Wir halten es nicht geheim von unseren Kindern. Wir erzählen davon der nächsten Generation, von Ruhm des Herrn und seiner Macht, von seinen Wundern, die er getan hat. Er machte Jakob seinen Gebot bekannt und Israel übergab er seine Weisung. Von unseren Vorfahren hat er aufgetragen, sie an ihre Kinder weiterzugeben. So lernt die nächste Generation sie kennen. In der wieder Kindern geboren wird, die sollen sie dann an ihre Kinder weitergeben, damit diese Vertrauen fassen zu Gott. So werden sie Gottes Taten nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Ich würde gerne jetzt gleich in eine Gebetszeit gehen. Wir würden gleich euch Livestream-Teilnehmern verabschieden. Und die Kinder kommen gleich wieder hoch. Und ich würde euch ermutigen, einfach in kleinen Gruppen zu gehen, schauen, dass da vielleicht ein Kind, ein Elternteil und ein paar anderen irgendwie dazu sind. Und das erste Mal, dass wir alle für die Eltern in unserer Gemeinde beten, diesen Berufung auf ihrem Leben wirklich leben zu können, dass die da gestärkt sind. Und dann möchte ich, dass wir für die Kinder beten, dass wir die wirklich segnen, dass die diesen Beziehung zu Gott, dass die diesen Erbe annehmen können. Und dann, wenn du sagst, so, dass du das Gefühl hast, da gibt jemand in dein Leben und das hast du nicht gemacht. Da hast du irgendwie das Gefühl, dass du versagt hast oder irgendwas, dass wir wirklich beten für dich, dass wir dich segnen und einfach mit Gottes Gnade segnen. Ich würde dafür ungefähr so 5 Minuten einfach dafür einplanen. Und mir ist ganz wichtig, egal für wem du betest, aber besonders für Kinder, bevor du einfach die Hand auf eine Person drauflegst, frag mal bitte zuerst. Das ist sehr, sehr wichtig und besonders mit Kindern, das kann auch sehr überfordernd sein, wenn einfach 5 Erwachsene auf einmal eine Hand auf die hat. Also bitte frag zuerst, egal für wem du betest, besonders aber für die Kinder. Ja, aber ich will beten und dann gehen wir in kleinen Gruppen und einfach segnen einander, oder?